Herzlich willkommen beim Dividendenalarm-Podcast und einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passos sind wir regelmäßig in Live-Talk-Runden und ihr könnt unser Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. In unserem neuen Talk sprechen wir unter anderem um die aktuelle Zollthematik von Donald Trump. Sind Zölle ein Machtinstrument und was hat dies mit dem schwachen US-Dollar zu tun? Weitere Punkte sind, warum Gold plötzlich wieder glänzt und welche Rolle P2P-Investments in der Krise spielen. Chancen ergeben sich zudem durch Cashbacks und schwache Währungen. Rundum ist es wieder eine vollgepackte neue Schatzmeisterfolge geworden. Viel Spaß nun beim Zuhören, euer Alex.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir hier aus Thailand, wie immer. Bei mir schon dunkel, bei mir schon Nacht, bei euch ist noch hell. Ich grüße euch beide, schön, dass wir mal wieder kurzfristig zusammengekommen sind. Wir haben ja auch ein tolles Thema heute, offensichtlich höhere Volatilität an den Börsen. Die einen sagen schon, es ist Crash und alles blutrot. Da werden wir heute mal drüber sprechen, gibt sonst kein anderes übergeordneteres Thema. Ansonsten starten wir mit einem neuen Sponsor, den wir bei uns hier bei Schatzmeister haben. Diese Folge heute, der Podcast oder die Videos werden von IncomeShares präsentiert. Denn IncomeShares bietet euch eine neue Generation von ETPs mit monatlichen Dividenden- und Ausschüttungsrenditen von 6% oder sogar mehr. Ist also ideal geeignet für alle, die auf regelmäßige Erträge setzen. Ansonsten, die Produkte basieren auf bewährten Optionsstrategien wie Covered Calls oder Cash Secured Puts und sind ganz einfach über die Börse handelbar, so wie ein klassischer ETF. Deswegen schaut euch mal die verschiedenen ETPs an. Lars hat, glaube ich, im Vorgespräch schon erzählt, er hat dort auch einen im Depot. Vielleicht kannst du den nachher kurz mal ansprechen. Und ansonsten, alle Informationen und Risikohinweise findet ihr auf incomeshares.com. Ja, und dann starten wir doch direkt mal. Lars, willst du dazu noch was sagen oder erst später?
Ich kann dazu was sagen. Also ich hatte ja tatsächlich vorher nie Gold in meinem Depot und IncomeShares hat da ein cooles Produkt zu, was auch, und was ich halt mag, Cashflow bietet, und zwar sogar monatlich. Die arbeiten da mit Optionen und sind auch noch gleichzeitig, partizipieren die halt auch noch am Goldpreis an sich. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen bis jetzt. Bin ich ganz gut eingestiegen. Wollen mal schauen, wie es so weitergeht. Und jetzt habe ich halt auch Gold in meinem Depot, obwohl ich halt, ja, das sonst nie hatte, weil es halt nie was abwirft. Also eine ganz nette Sache am Ende.
Dann muss ich jetzt wohl ein bisschen P2P.
Ich habe dich gerade nicht verstanden. Du warst abgehakt, Alex.
Achso, ich muss jetzt zum Ausgleich wahrscheinlich ein bisschen P2P investieren oder auch ein Krypto-Depot legen, oder?
Ja, so sieht es wohl aus, ja.
Ja. Lars, der Goldbug.
Ja, auf jeden Fall. Das ist doch jetzt, wenn Lars jetzt sogar mit Gold anfängt, das ist doch crazy. Dann muss es abgehen. Heute habe ich gesehen, Gold 3%, endlich mal ein guter Move. Irgendwie, was bei dieser Krise oder bei dem Crash oder was auch immer, was ist es für euch überhaupt? Ist es schon Krise? Ist es schon Crash? Wie würdet ihr das sehen, Luis?
Ja, wenn wir die Parameter üblichen anlegen, dann sind wir momentan im Korrekturmodus und jetzt so langsam am Kipppunkt bei dem einen oder anderen Index zum Crash-Modus. Wobei, muss man auch überlegen, was ist ein Crash jetzt? Ist also, ja, wenn es nach und nach immer weiter nach runter geht, also sogenannter Salami-Crash, ist das dann ein Crash? Weil mit Crash, das ist für mich halt so was Plötzliches. Ja, aber das ist die Bewegung ja letztendlich auch, zumindest im Tech-Sektor würde ich persönlich schon von einem Crash sprechen, weil es eben schnell nach unten geht. Wir sind über 20% im Minus, in Dollar gerechnet sowieso. War jetzt auch nicht schön für Dollaranleger ganz kurzfristig und für Zinsjäger auch nicht, weil ja die Zinsen, da kommen wir nachher nochmal sicherlich zu, ja nochmal deutlich runtergegangen sind, beziehungsweise eben die Kurse von den Regierungsanleihen sind ja gestiegen und haben dementsprechend die Zinsen runtergetrieben. Aber Gold, ja, interessante Anlageklasse, spielt jetzt eventuell genau die Funktion aus als sicherer Hafen in so einem Szenario, ist ja nicht mit runtergegangen, also jetzt nicht zum Beispiel in dem Ausmaß, wie es beim Shutdown-Crash war. Da ist es ja auch erstmal mit runtergeselt, nicht ganz so viel, aber doch deutlich mehr. Gold notiert weiterhin bei über 3000 Dollar. Und da ist mir auch dazu eingefallen, als ich mein erstes Gold gekauft habe, das war ja so um die Jahrtausendwende, das war noch für unter 300 Dollar. Also das ist jetzt so tatsächlich so ein langfristiger Verzehnfacher. Kann man
Wer
sich
hätte
gar
es
nicht mehr
gedacht?
vorstellen. Gold unter 300, ja. Da war ja wirklich ausverkauft. Da gab es das sogenannte, genau, da gab es das sogenannte Brown Thief, benannt nach dem, ich glaube, Schatzmeister ist er sogar, glaube ich, in England, ne, der Finanzminister. Der hat ja seinerzeit die Reserven der Bank of London, also der Bank of England, also der Zentralbank, auf den Markt geschmissen und gesagt haben, ah, Gold brauchen wir nicht mehr. Und das war genau zum absoluten Tiefpunkt. Und deswegen heißt es Tief auch Brown Tief nach dem Schatzmeister, ja, nach dem Englischen, ja. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, ja, also Korrektur auf jeden Fall. Ich gehe auch mal davon aus, es ist nicht das Ende der Fahnenstange angesichts der Dynamik. Was wir auch diesmal haben, ist eine relativ hohe Volatilität, hat es ja auch angesprochen, die jetzt auch über viele Tage sehr hoch geblieben ist, ne? Also anders als in anderen Szenarien. Das ist insofern, verschafft mir ein bisschen mehr Freizeit, weil ich dadurch alle Optionsstrategien nahezu ausgesetzt habe, derzeit da nichts schreibe, weil so die VIX 40 ist dann immer so eine Grenze, ab der man sagt, dann wird es halt zu unkalkulierbar und dann setze ich halt Strategien aus, weil ich dann auf die normalen statistischen Werte da nicht mehr so vertrauen kann.
Geplatzt oder kaputt gegangen ist bei dir noch nichts.
Nee, also klar, Minus ist aufgelaufen bei einigen Strategien. Allerdings, die sind schon ausgestoppt worden, interessanterweise, die wesentlichen Strategien hier im Februar. Und da haben die Indikatoren schon auf Rot geschaltet bei mir. Bis auf die letzten verbliebenen Strategien, das sind die ganz kurzfristigen, also so 0 DTE oder sonstige Intraday-Strategien, habe ich noch eine zweite, also die ich wirklich morgens aufsetze zum Börsenbeginn und zum Börsenende dann wieder glattstelle. Die sind auch marktunabhängig, die kannst du auch in so einem Umfeld jetzt schreiben, egal ob es runtergeht, hoch. Nur eben nicht, da ist es im Regelwerk verankert, ab VIX 40, dann setzt du bei sowas aus, weil du ja auch Intraday solche, ja, Ausbrüche hast nach oben und unten. Ich glaube, die Rheinmetall-Aktie war ja so ein Fall, wo es ja innerhalb eines Tages irgendwie über 20% runter und dann wieder 30% hochgegangen ist. Und das ist ja genau das, was du als Stilter überhaupt nicht willst. Und von daher pausiert nahezu alles, bis auf tatsächlich auf Gold und Silber Optionen, die drehe ich weiter. Aber die sind auch wieder ist komplett was Marktunabhängiges und ja, das passt und soweit für mich. Von daher, mit den Prämien bin ich sogar auf Jahressicht nach wie vor noch im Plus, um das vorwegzunehmen. Und die, klar, also Dollar gerechnet ist dieses ganze Defensiv, die ganze Defensive hält auch nach wie vor. Ja, alles, was so Preferred Shares sind, was Anleihen sind, ja, sowieso hält das Ganze stabil. Dadurch, dass durch die Euro-Stärke ist das halt jetzt in Euro gerechnet ein bisschen runtergegangen. Aber das beunruhigt mich jetzt auch in keiner Art und Weise.
Ja, dann mache ich noch kurz einen Überblick. Also ich war ja bis Ende März noch irgendwie bei 10% in meinem Depot. Ich habe ja nur Aktien und mein Cash. Und ich bin noch im Plus auf Jahressicht. Also klar, der Monat sieht jetzt auch bescheiden aus, aber ich bin noch bei einem ganz kleinen, ich glaube 1, noch was, ist es im Plus. Und ja, wie du
Naja,
sagst,
erledigt.
je nach Volatilität am Vormittag, wenn die asiatischen Börsen hier so starten, die holen ja immer erst das Geschäft nach, was in Amerika gestern Nacht noch beendet wurde. Das heißt, hier geht es dann erstmal runter, dann erholt sich das wieder und dann sieht mein Depot zum deutschen Börsenstart immer noch einigermaßen wieder ein bisschen besser aus. Aber im Moment ist in der Tat so die Volatilität so ein bisschen nervig. Aber ich habe mir so als Ziel gesetzt, am Ende des Monats möchte ich zumindest auf Jahressicht noch im Plus sein. Und was mich so ein bisschen noch wundert, ist, dass Gold nicht noch deutlich besser läuft. Also offensichtlich hat Gold auch mit Abverkauf zu tun, aber gleichzeitig gibt es dort noch genug Leute, die dort kaufen. Polen habe ich gelesen heute. Hat wohl viele, viele Tonnen Gold gekauft, rette sich wer kann. Aber ich glaube, da könnte die Dynamik, gerade wenn dann an den anderen Märkten über 20% verloren wird, dann müsste man eigentlich da mal ein bisschen mehr sehen. Aber gut, Gold ist gut gelaufen. Und auch die Minenwerte, die abgestürzt sind, haben sofort wieder aufgeholt. Also im Moment ist es echt schwierig. Also du wachst auf und heute wurde, was hat er gesagt, der Trump, Pharmaaktien, Indien. Also der haut irgendwie irgendwo drauf und morgen weißt du nicht, was er sich wieder raussucht. Also da kann man im Moment schwer agieren und muss man einfach aussitzen und warten. Oder, Lars? Bei dir ist natürlich nicht viel passiert, oder?
Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, also
Aber
insgesamt bin ich
P2P
jetzt,
hat
glaube
doch
ich, so.
wahrscheinlich das meiste gerettet, oder nicht? Ist doch stabil.
Naja, P2P ist im Plus, das ist, glaube ich, das Einzige, aber auch, wenn wir jetzt mal zur schlechtesten Anlageklasse gehen, das sind Kryptos und war bei minus 33 aktuell in meinem Portfolio.
Auf Jahressicht.
Und
Auf Jahressicht
die
gerechnet, ja.
auf Jahressicht, genau. Weil das Jahr fing da ganz gut an. Und dann kam ja 3 schlechte Monate. Also der Monat ist jetzt noch nicht vorbei, aber es scheint mir so ziemlich gelaufen zu sein schon. Und ich glaube, mein gesamtes Portfolio ist jetzt so bei minus 7. Also ich bin noch weit weg von den Verlusten, die jetzt der S&P 500 hat oder andere große Indizes.
Ja, absolut, ja.
Bin ich noch ganz zufrieden mit, aber das Wichtigste für mich ist also so der Cashflow. Von daher, der hält sich eigentlich nach wie vor ganz gut. Da ist ja noch nichts großartig passiert. Dividendenkürzungen haben wir noch nicht gesehen. P2P zahlt auch weiter. Was ich natürlich sehe, ich habe seit Jahresanfang schon einiges gekauft. Aber der ganze Cashflow, zumindest der in Dollar fließt, der ist natürlich komplett wieder verbrannt. Also ist am Ende eine Plus-Minus-Null-Rechnung gewesen. Nur das, was in anderen Währungen halt investiert wurde, das ist noch, erzeugt dann halt wirklich mehr Cashflow, wo man auch wirklich mehr investiert hat. Aber US-Dollar kannst du eigentlich vergessen. Wird ja wahrscheinlich auch noch so eventuell ein bisschen weitergehen, muss man mal gucken. Aber wir wissen ja alle, irgendwann geht es auch wieder in die andere Richtung und dann hat man dann auch wieder entsprechende Vorteile. Und dann, ja, aktuell gibt es dann zumindest die US-Aktien im Ausverkauf. Aber für mich ist das ehrlicherweise noch nicht so ein richtiger Crash. Also ich habe ja auch so mein Regelwerk, wo ich so auf minus 20% mein Cash investiere. Und wir haben da schon mal beim S&P so ein bisschen dran gekratzt, weil MSCI World sind wir, glaube ich, noch ein bisschen davon weg. Von daher bin ich tatsächlich noch bei 100% Cash. Ich habe jetzt noch meine regulären Nachkäufe am Montag getätigt in den US-Markt, aber das war's. Ansonsten warte ich jeden Tag, dass es schlimmer wird. Natürlich nur für mein Portfolio, nicht für den Rest der Welt, aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Also ich bin noch in Lauerstellung. Jetzt ist ja die Woche schon wieder durch. Morgen ist Donnerstag, ist noch ein Tag. Freitag werde ich sowieso nichts kaufen. Von daher ist wahrscheinlich wieder erst nächste Woche vielleicht
Aber Freitag ist
Crash-Stimmung.
auch ein guter Tag zum Kaufen oft, weil eben die meisten Händler sich zurückhalten und sagen, oh Gott, übers Wochenende, da fehlt einfach die Dynamik nach oben. Wäre vielleicht eine Idee. Aber
Nee, Freitags
nee.
kaufe ich nie. Nee. Gerade weil man nie weiß,
Freitags
gerade mit
kaufe ich
Trump,
nicht.
was der so am Wochenende ausheckt und dann kriegst du halt Montag die Quittung dafür.
Ja, das
Nee,
stimmt,
habe
ja.
ich ehrlicherweise nicht so Bock drauf. Hat sich auch meistens in der Vergangenheit als die richtige Entscheidung erwiesen, am Freitag nichts mehr zu kaufen.
Aber wir haben doch über den US-Dollar auch gesprochen. Ich habe das auch ja auch den Leuten immer geschrieben. Fast bei einer Parität von 1,0, was war mal da? 3 im Tief oder 2, noch was. Da kauft man doch nichts in US-Dollar. Jetzt sind wir schon mal über 1,10, habe ich gesehen, oder fast 1,11 heute. Und Analysten haben schon gesagt, der US-Dollar wird natürlich, weil der Trump das natürlich auch möchte. Der möchte ja einen ganz weichen US-Dollar. Und da kann die EU machen, was sie will. Sie können 1.000, wie viel waren es? 1.000 Milliarden können die Deutschen drucken. Und trotzdem wird der Euro immer stärker, was ja auch völlig daneben ist. Ich glaube, die rechnen mit über 1,20 Dollar, 1,25 mit dem US-Dollar. Da wird es nochmal interessant. Dann, also ist die Frage, ob dann der Crash noch da ist, wenn der Dollar so schwach ist. Aber das wäre schon mal interessant. Ist schon mal ein Riesenunterschied, ne? Ob du zu 1,02 oder 1,25 US-Werte kaufst. Oder auch in Urlaub fahren. Du kannst ja mal gucken, in der australische Dollar, ich habe mich selber erschrocken, wo wir jetzt in Australien waren, da waren wir bei 1,65, das war schon gut, ein guter Kurs. Wir sind jetzt innerhalb von wenigen Tagen auf 1,85 gestiegen. Also wenn es nochmal so weitergeht, dann sind wir bei 2 australischen Dollar. Ich glaube, da fahre ich spontan einfach hin, einfach rüber, mir schnell einen Flug buchen und einfach ein bisschen Urlaub machen dort. Das ist in der Tat jetzt für mich das Setup, was am besten aussieht. So wünsche ich mir das natürlich auch beim US-Dollar, aber im Moment kann man sich mal den australischen angucken.
Aber das Problem mit dem US-Dollar, was du hast, wenn du da Urlaub machen willst, du fliegst da zwar hin, aber blöderweise die Produkte dann alle bis dahin 100% teurer.
Ja, aber stell dir vor, du fährst dahin bei 1,02.
Ja, habe ich gemacht die letzten
Ja.
Jahre zweimal. Also von daher, das war schon ziemlich teuer, aber gut, was willst du machen?
Ja,
Ich werde es
in der
aussehen, ich bin
Tat.
dieses Jahr einmal da und dann mal
Oh, du
gucken.
bist. Wie kommt das denn?
Ach, Verwandtenbesuch.
Ah, okay, ich dachte, du bist auf der
Ach
Berkshire
so, witzig drüber
Hathaway.
reden.
Ach so, nein. Nee, tatsächlich nichts Berufliches, privat. Wir haben ja, meine Frau hat da Verwandte und in Kalifornien und da sind wir dann im Herbst
Cool.
auf Verwandtenbesuch. Das
Aber
ist
reist man da
schön.
einfach so ohne Angst hin? Man liest ja, dass ja alle möglichen Menschen jetzt verhaftet werden an der Migration. Da wird ja alles unterstellt, keine Ahnung.
Ja,
Da musst du echt vorsichtig sein. Nimm keinen
vielleicht wird
Computer
es ja
mit.
Abenteuerurlaub. Ja.
Ja, nimm keinen Computer mit. Sagst du, das Holiday.
Ich hatte auch schon zweimal das Vergnügen, das ist nicht witzig, in die Zweitkontrolle zu müssen am Flughafen, kann ich euch sagen. Ich hatte einmal also ich war ja 2019 in Russland, dann hatte ich ein 4-Wochen-Visum drin oder ein 3-wöchiges Visum und dann durfte ich 2 Stunden in die Nachkontrolle und durfte erstmal Auskunft geben, warum ich da war, wen ich besucht habe und wie meine Beziehungen da sind. Das war nicht lustig. Und eine andere Situation hatte ich ein paar Jahre davor. Ja, aber Zweitkontrolle ist scheinbar schon mehr und mehr Standard. Also macht sie
Aber
drauf gefasst, bloß.
wird man immer zufällig ausgewählt. Also da
Ja,
gucken die
klar.
nicht ganz speziell nochmal bei dir nach.
Also ich war sofort raus. Ich
Also.
habe sofort gesehen, hier russisches Visum, zack, Pass weg. Das war's.
Und dann hast du dich da rausgeredet.
Genau, ja. War nicht schön, aber gut. Bis war durch, ne? Aber Luis, vielleicht hat sich ja bis Herbst alles gelegt dann. Ist wieder ruhig.
Ja. Gibt es denn
Neuer
irgendwelche
Präsident und
News,
so.
die ihr die Tage gesammelt habt? Gibt es bei P2P was, wo was kaputt gegangen ist? Oder wo du sagst, da gibt es was Neues? Oder Krypto?
Ne, P2P ist total ruhig, also da passiert eigentlich gar nichts. Aktuell haben die, glaube ich, eher damit zu kämpfen, dass Geld abfließt einfach, weil die Leute das Geld möglichst aus P2P rausziehen und in Aktien umschichten. Zumindest bei manchen Plattformen, wo das Geld jetzt nicht länger gebunden ist, da sieht man das schon. War das einige Leute, was auf den Zweitmarkt schmeißen oder sowas wie Bondora Go & Grow irgendwie abziehen, wo man das halt täglich und in Echtzeit machen kann. Aber ansonsten ist noch nichts passiert. Ich habe jetzt hier auch eine Frage im Chat eben gehabt. Wie werden die kleinen Unternehmen überleben, an die wir über P2P-Plattformen Kredite vergeben. Also aktuell sieht man da überhaupt noch nichts, dass es da jetzt irgendwelche Probleme gibt. Also da würde ich jetzt erstmal ja, den Ball flach halten. Also
Eine
sehe
Frage
ich
dazu,
jetzt.
Lars, weil zu den Mitteln, die abgezogen werden, ist das tatsächlich oder jetzt, soweit du es einsehen kannst, zum Umschichten in Aktien oder ist das auch teilweise, weil Anleger denken, wenn es durchschlägt auf die Plattform, ist ja doch irgendwo Risikokapital und bringe es erstmal in richtiges Tagesgeld, überführe es erstmal in richtiges Tagesgeld.
Sicheres.
In
Also
sicheres Tagesgeld.
ich habe ja in meiner Community so ein bisschen den Vergleich zu Covid, was da so los war. Und da haben viele Leute, glaube ich, wirklich aus Angst einfach abgezogen. Das ist jetzt nicht so. Also viele ziehen einfach ab, einfach um das in Aktien zu investieren. Also deswegen ist meine Einschätzung, dass das eher der Grund ist. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund, bei P2P zu sagen, dass es jetzt irgendwie, ja, dass es irgendwie beeinträchtigt wäre dadurch. Also es ist einfach. Da einfach Finanzen, da stecken ja keine großartigen Produkte jetzt hinter. Bei den Konsumkrediten, keine Ahnung, wenn der Verbraucher betroffen ist, klar, kann das jetzt irgendwelche Auswirkungen haben, aber ob das jetzt im großen Stil irgendwas ausmacht, wage ich mal zu bezweifeln. Müssen wir mal schauen, wie es läuft. Aber aktuell sieht das noch gut aus. Also ich erwarte da eigentlich ein ganz gutes Jahr mit über 10% bei mir im Portfolio.
Gibt es sowas wie einen Stresstest bei P2P-Anbietern? Wie
Wie
machst
bei
du das
Banken
sogar
oder
selber
was?
wie heißt das, was du da hast? Dein Überblick? Dass du also eine
Stresstest, nee,
Art, ja,
Stresstest ist immer die Krise. Also
das ist immer die
Stresstest war
Krise selber,
Covid
ja.
und
Da
Stresstest
dachte man vielleicht
war
irgendwelche,
Ukraine.
sagt, okay, wenn das und das passiert oder wie viel Geld oder wahrscheinlich geben die gar nicht so viel Informationen, wenn es so um kritische Sachen geht, oder?
Ich glaube, gab zwei Plattformen, die haben mal so einen Stresstest gemacht im Fall der Vergangenheit. Das ist einmal Estego, diese Immobilienplattform, und einmal Neo Finance, das ist eine Konsumkrediteplattform aus Litauen. Aber ja, wie groß man da jetzt drauf zählen kann auf solche Stresstests, also man sieht ja bei Estego, wo die heute stehen, das hätte ihnen jetzt, da hat ihnen der Stresstest auch nicht viel gebracht. Also den Stress haben sie heute trotzdem. Von daher, ja, mal abwarten, was so passiert. Aber das ist natürlich schön, weil das kommt ja alles in Euro, das spült monatlich oder täglich Geld in die Kassen. Das ist schon ganz nett. Also ich bin da ganz froh drum, dass ich den Teil im Portfolio habe.
Was ich noch sagen wollte, für mich fühlt sich jetzt erstmal an wie eine Krise. Wir haben ja natürlich ein Thema am Markt, was jetzt auch nicht so unbekannt ist. Geht um Schulden, geht um Anleihen, geht um Zinsen, geht um Säbelrasseln, um Handelskrieg. Das ist so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, ich stehe morgen auf, da lese ich mir durch, was in Amerika noch vor dem Schlafengehen passiert ist. Das ist auch so ein bisschen spannend. So, ne? Ich meine, das ist es, Fukushima, um Internetverbindung ist, da.
Du hakst ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht,
Jetzt bin ich ja. Ich habe mein HD schon ausgeschaltet, dann bin ich ein bisschen gematscht. Also wenn so Fukushima kaputt gegangen ist, alles so was es vorher noch nie gab. Weißt du, so alle Menschen haben Angst, können wir noch Fisch essen? Gibt es eine Atomwolke, die um die ganze Welt fliegt? Heute ist es so, ja, der Trump sagt was, die Regierungen sagen was, dann telefonieren alle. Und irgendwie weiß man ja auch, also ich will mich jetzt da nicht festlegen, aber ich bin mir sicher, in ein paar Wochen ist es auch wieder erledigt. Also vielleicht dauert es auch 2, 3 Monate diesmal. Irgendwie macht es mir jetzt nicht so viel Unmut, weil es eben nichts Unbekanntes ist oder so. Und irgendwie versteht auch jeder, worum es geht. Also Zölle oder wenn die dort ihre Anleihen loswerden wollen und am Ende, dass China anruft, dann stelle ich mir das genauso vor, dass er da sitzt in seinem Office und darauf wartet, dass alle möglichen Leute ihn anrufen, ja, und er sich dann auch und sagt, ja, yeah, ich habe Polen fertig gemacht oder keine Ahnung, ja.
Also ich glaube, das große Problem ist ja diese einzelne Person. Ich kann mich noch an eine Schatzmeisterfolge erinnern. Luis, da hast du, glaube ich, gesagt, da ging es, glaube ich, damals darum, ob der Trump gewählt wird. Und du meintest, ja, aber selbst wenn der Trump gewählt wird, dann kann der ja nichts machen, nicht viel machen wegen Senat und Kongress und so. Aber jetzt haben die halt ja, hat er ja beide auf seiner Seite und die Zoll. Sache kann er ja selbst durchdrücken. Also es ist schon krass, was eine Person einfach doch irgendwie mit der Welt anrichten kann.
Ja gut, aber jetzt vielleicht, was das die Kapitalmärkte angeht, ist das jetzt einfach nur die Rationalisierung und das war jetzt einfach nur der Anlass für eine eben überfällige, kann man ja auch sagen, Korrektur. Wir waren ja schon, auch das Thema hatten wir ja öfters, auf einem extrem hohen Bewertungsniveau. Die letzten deutlichen Kurssteigerungen, gerade eben im Technologiebereich, das ist jetzt auch der, der am meisten gefallen ist, waren ja aufgrund einfach der Neubewertung der Gewinne, also der Gewinnmultiplikatoren. Also da war ja nichts Fundamentales. Und ja, von dem Hintergrund wird man vielleicht in der Retrospektive sagen, ja, das war dann der Anlass. Aber letztendlich war das die Nadel, die dann vielleicht den Ballon ein bisschen angepiekst hat und jetzt geht die Luft raus. Wenn das aber nicht wäre, wäre irgendwas anderes gekommen, was dann eben auch die Kurse irgendwann zum Purzeln hätte bringen können. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir, auch das hatte ich ja an anderer Stelle gesagt, ob wir jetzt wirklich, ob das, also das Börsenbeben jetzt wirklich in 2, 3 Monaten ausgestanden ist oder ob wir mal wieder eine längere Phase erleben, von fallenden Kursen und stagnierenden Kursen. Also eine klassische BES, die wir ja auch mittlerweile seit 16 Jahren nicht mehr gesehen haben.
Naja, das, ich glaube, das vergessen aber auch viele. Also wir haben jetzt ein paar schlechte Tage oder Wochen gehabt, aber viele vergessen halt, dass es einfach mal die letzten Jahre einfach tendenziell immer
Kennen es ja
bergauf
nur,
ging,
dass
bis
es
auf,
immer nach
ja,
oben geht.
genau,
Und
ja.
sobald die Kurse nach unten kommen, heißt es, beide dip. Alle sind happy und freuen sich. Und dann muss es auch wieder langsam nach oben gehen, damit man nicht zu lang.
Naja,
In der Tat, so jahrelang so gewesen.
die Beise
Genau.
Dip-Stimmen, die hören irgendwann auf, so ab minus 10, minus 15% merkt man schon, dass es langsam ruhiger wird und die Panik dann überhand nimmt.
Ja, es ist in
Ja.
der Tat so, dass es mehr Frust braucht. Also, wenn ihr die kauft, was ich kriegen kann und so, alle sind freundlich und freuen sich. Dann ist es ja eigentlich noch nicht so. Es muss ja in der Tat auch wehtun. Ne? Also ich muss ja dann auch hier sitzen und sagen, ja, sieht schon scheiße aus. Irgendwie, ja, hätte ich mir auch anders vorgestellt oder so. Aber wenn alle nur glücklich und zufrieden sind und alle genug Cash haben zum Nachkaufen und wenn wir alle fertig sind, dann können wir die Hand heben, dann kann es wieder hochgehen. Aber das Thema Anleihen wird ja in Amerika irgendwie einen Großteil des Jahres beim, wie sagt man, müssen sich ja darum kümmern. Das ist ja nicht in 2 Wochen erledigt. Und das denke ich auch. Also wird noch eine Weile dauern. Aber ob es jetzt eher auf dem Niveau bleibt oder ob wir immer weiter nach, eher nicht. Ich gehe eher davon aus, dass sich bestimmte Sektoren, die dann mehr oder weniger betroffen sind, auf einem gewissen Niveau stabilisieren. Ich glaube, Quartalssaison muss jetzt auch irgendwie bald wieder losgehen. Was willst du denn da machen, wenn alle sagen, wir haben keinen Ausblick, wir können gar nichts mehr sagen? Also das wird ja auch nochmal dazu führen, dass die in Turbulenzen kommen, weil wenn die alle ihre Jahresprognosen canceln, weil wir wissen gar nichts mehr, wir können gar nichts mehr entscheiden, hängt ja von den Zöllen ab. Ja, wenn so ein iPhone jetzt einfach doppelt so teuer ist, wenn es aus China kommt, ne, oder wer kauft sich denn Nike-Schuhe für 450 €? Also es kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass jetzt das ewig dauert.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Trump macht das alles ein bisschen im Schnellverfahren. Also normalerweise ist man ja gewohnt bei uns in Europa, dass wenn irgendwas angetreten wird, dann dauert das erstmal ein paar Jahre, bis da wirklich was passiert. Und der Trump hat halt einfach die Möglichkeiten, das jetzt extrem schnell zu machen und auch die Power dahinter. Und es geht halt alles ein bisschen schneller, als es normalerweise geht. Und da kommen die Märkte halt nicht so richtig klar. Aber das wird sich auch irgendwann widerlegen.
Der hat schon
Ist auch aus Sicht eines.
1987 ja schon angekündigt. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt plötzlich überraschend kommt. Also sie macht ja tatsächlich einen Beitrag geschrieben in irgendeiner Zeitschrift, in einem Wirtschaftsmagazin zu dem Thema und gesagt, ja, Zollpolitik muss geändert werden, weil der Rest der Welt hat im Verhältnis zu Amerika zu günstige Zollbedingungen. Ja. Was ja eben auch teilweise über viele Jahre ja für viele Produkte und viele Länder ja auch stimmte.
Mich würde nur interessieren, was sagt ihr so, wenn ihr den so seht? Also manchmal, also da werden ja Sachen zusammengeschnitten im Fernsehen, wo man echt denkt, der hat nicht alle Tassen im Schrank, wo er alles feiert und so und gefühlt geht alles unter. Was sagt ihr so zu ihm selbst? Meint ihr, der ist komplett größenwahnsinnig oder meint ihr, der hat einen Plan?
Ich
Also
denke
ich
mal auf
gucke mir
jeden
gar
Fall, dass
keine
der.
Nachrichten an, also und lese auch nichts dazu und schaue mir gar nichts an. Da es ja ohnehin stark gefiltert ist und ich glaube nicht, dass man bei der Person objektive Nachrichten erwarten kann. Ich meine, schau einfach nur auf die letzten Spiegelcover oder Sterncover. Was willst du dann für einen inhaltlichen Nachrichtenmehrwert erwarten
Ja.
zu der Person? Also das ist völlig illusorisch, aber ich meine, er hat schon ein Team um sich von Leuten, die Ahnung haben. Also deswegen, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie totale Willkür ist oder dass jetzt irgendwelche Zolltarife ausgewürfelt werden, sondern dass schon ein Plan dahinter steckt. Ja. Der ist vielleicht nicht so ganz, tritt ganz offen zutage. Und vielleicht muss man da auch um zwei, drei Ecken denken, aber ich gehe davon aus, dass das durchaus einem entsprechenden Plan folgt. Und zum Beispiel ein Ziel könnte ja auch sein, deswegen habe ich das mit den Zinsen angesprochen, ein Problem im Haushalt, Alex hat es ja auch gesagt, ne, ist ja, dieses Jahr müssen, ich glaube, zwischen 7 und 9 Billionen US-Dollar,
7 Billionen, ja.
7 waren es, ne, refinanziert werden. Und ein Großteil übrigens davon, von der Anlageklasse, die wir ja auch schätzen, nämlich von den T-Bills. Also gerade so ganz kurzfristige Schatzwechsel. Ja. Und da macht es ja schon eine Menge aus, ob ich eben 4,5% bezahle oder eben 3,8. Und durch diese Maßnahmen oder eine Auswirkung des ganzen Handelsstreits ist eben, dass die Nachfrage nach diesen Papieren gestiegen ist. Ja, weil viele Anleger jetzt umschichten und B, dadurch eben die Zinsen gesunken sind. Und allein durch diese Maßnahme werden hier schon vermutlich Milliarden eingespart im Haushalt.
In der Tat, also bei den Zinsen hat er noch nicht ganz die Hälfte, aber der Zinslast hat er wohl schon fast um die Hälfte gesenkt. Und Japan habe ich gelesen gestern, hat bereits Donald Trump als besten Kumpel ever 1 Billion zugesagt. Also die werden jetzt nicht gleich Anleihen im Wert von 1 Billion kaufen, aber ich dachte mir, so ist der gleiche Betrag, den die Deutschen an Schulden aufnehmen, um sie halt in die Ukraine zu stopfen und Panzer zu
Ist ein
kaufen.
Sondervermögen, sind keine Schulden.
Ja, stimmt ja, ist ja was, stimmt ja. Ist ja was ganz
Vermögen.
anderes. Aber ich fand es so interessant. Die haben jetzt nicht lange telefoniert. Es war jetzt keine wochenlangen Verhandlungen. Es war so 2 Tage, stand Japan in den Nachrichten. Und dann haben sie zugesagt, ein Gesamtpaket, muss man sagen, 1 Billion. Das beinhaltet wahrscheinlich ganz viel. Die werden wahrscheinlich für 500 Milliarden werden die diese komischen neuen Anleihen kaufen. Die sollen ja zum Beispiel 100 Jahre alt, 100 Jahre lang laufen, zinsfrei sein und nicht handelbar. Das ist das Angebot, was Trump an Freunde macht. So. Und jetzt denkst du dir, wer soll sich
Verlockend.
denn das kaufen? Wofür kauft man den Scheiß? Braucht ja keiner. Und trotzdem werden sie alle Schlange stehen und sagen, ja, natürlich nehmen wir dir ein paar ab. Ja, also er versucht ja auf, nicht nur mit, wie du sagst, 3,8, er versucht ja gen Null. Also er will ja da wirklich den großen Clou landen. Und egal, wie er aussieht und wie er redet, das eine ist für mich so die Art, wie er sich artikuliert und ob er da so rum Feuer spuckt. Am Ende muss man ihn ja in dem bewerten, was er da jetzt angestoßen hat und final erreicht hat. Und ich glaube, damit wird er in der Tat in die Geschichtsbücher eingehen. Also so schnell und so umfangreich und effektiv. Ich glaube, da fällt mir keiner ein in Amerika oder irgendwo, der irgendwas gerissen hat. Und bei ihm läuft es ja noch nicht mal. Muss ja schon auf die Uhr gucken. Er ist ja noch nicht, wie viele Monate, Jahre noch am Amt. Und er ist jetzt gerade mal ein paar Monate, ich glaube, den dritten Monat jetzt.
Ja.
Ne? Jetzt kommt diese typische, bei Deutschland kommt dann beim März dann, oh, die ersten 100 Tage, jetzt schauen wir mal.
Erst
Ach,
das
er
Büro
war schon,
einrichten.
ja, genau, er war dann schon in Indien oder so, weißt du, da, wo du denkst, boah, der hat ja echt nicht viel gemacht in den ersten 100 Tagen. Und bei Trump denke ich mir, da kannst du schon eine Staffel mit 16 Folgen drehen bei Netflix, ja. Da ist schon so viel passiert, dass der selbst Elon Musk offensichtlich schon wieder geht, obwohl er gerade erst gekommen ist, ja. Also ich finde es unterm Strich erstmal phänomenal, auch wenn mein Depot kacke aussieht. Und am Ende kann ich auch verstehen, dass es für alle Länder oder für außenstehende Menschen einfach total scheiße ist, was er da macht. Aber er sieht es ja aus Sicht von seinem. Und manchmal denke ich mir, warum gibt es denn da nicht mal in Deutschland einen, der so in Europa mal auf den Tisch hauen kann und sagt, wir machen jetzt mal hier, wenn wir schon die Größten und die Stärksten sind, dann spielen wir das auch mal aus und versuchen mal hier so ein bisschen, gibt es ja nicht. Weißt? Aber wenn man das mit der amerikanischen Brille sieht, muss ich da ehrlich sagen, also da macht er bestimmt auch ganz viel richtig.
Habe ich hier noch eine Frage im Chat. Was haltet ihr von der These, dass es nicht wirklich um Zölle, sondern darum geht, einfach günstige Einstiege für ihn und seine Buddies rauszuholen? Ja, ist natürlich nicht ganz weit hergeholt, nach dem, was er da mit dem Trump-Coin gemacht
Ja.
hat. Da hat er sich auch schon die Taschen voll gemacht. Liegt natürlich nahe, dass man das denkt. Was meint ihr dazu?
Ja, das ist bei Milliardären so, ne? Wenn sich da die Chancen ergeben, dann werden Milliardäre nochmal ihren Einsatz verdoppeln. Keine Ahnung, halte da gar nichts von. Der wurde verklagt mit allem Kram. Also der wäre schon dreimal tot in anderen Leben, weißt du? Dass der da jetzt mit dem Kram, was sie ihm da so gemacht haben in den letzten Jahren, dass der dann noch sitzt. Aber jetzt mache ich hier was, um mein Aktiendepot oder um irgendwelche Investments zu pimpen. Also das glaube ich nicht. Natürlich wird er unterm Strich irgendwo auch verdienen oder keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist für ihn wirklich relevant. Ist so, wenn du Milliardär bist, dann ist es fast egal.
Ja, außerdem muss ich sagen, also das wäre schon ein ziemlich perfider Plan, dass unter Inkaufnahme erstmal Milliardenverlust. Ich meine, das trifft ja die momentanen Kursverluste, die treffen ja seine Buddies insbesondere. Zumindest Buchverluste in Abermilliardenhöhe.
Da
Und
das ist ja
das
eher so
in.
verrückt, dass es so ruhig ist. Weißt du, warum seine Buddies,
Ja, genau,
ne?
das sehe ich dann auch
Also wird er
so,
die irgendwie
ja.
besänftigt haben und sagt, kommt Jungs, jetzt ist Frühling, im Sommer sieht es schon besser aus, ne?
Ja, also wäre schon ein ziemlich durchtriebener Plan zu sagen, wir nehmen Milliarden in Kauf und heulen und klappern mit den Zähnen und in Wahrheit dient das dazu, Einstandskurse zu reduzieren, damit wir uns nochmal vollsaugen können und danach alle kollektiv bei der Fed uns ausweinen, damit die nochmal die Druckerpresse anschmeißt und im großen Stil dann nochmal mit
Also
Liquidität alles flutet.
perfide ist es ja sowieso. Weil stell dir vor, der Merz und der andere von der SPD da, der Klingbeil, sagen, wir machen jetzt 1 Billion, 1000 Milliarden Sondervermögen für was auch immer. Aber die Polen, die Tschechen, die Österreicher und die Schweizer, die zahlen uns das. Ja, stell dir mal vor, weißt du so. Aber Amerika macht das, weißt du so. Und die Deutschen sagen sich, nee, drum, ist ein extra Topf, den wir hier aufmachen und so. Und die Amerikaner sagen, wir machen es genauso, aber größer und ihr bezahlt es für uns. Also ich finde es phänomenal. Also das ist für mich eigentlich, das ist eigentlich perfide. Man muss also gar nicht nachsuchen, was ist der Haken, sondern er sagt ja, was der Haken ist. Also ich finde 7 Millionen, wenn man diese Statistik sieht, in den nächsten Jahren wird es immer ein bisschen weniger. Durch die Umschichtung wird es natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nun mal das Hauptjahr. Ich glaube, im nächsten Jahr sind es nochmal 4 oder 5 Billionen, aber er ist ja
Ja.
noch eine Weile am Ruder. Das ist jetzt in der Tat das Hauptjahr mit den meisten Schulden, die umgeschuldet werden müssen. Und wahrscheinlich haben die vorherigen Regierungen auch gesagt, also der davor war, komm, lass uns das alles ins nächste Jahr schieben, wenn Trump gewinnt und er sich um den Kram kümmert. Also man will Schulden in die Zukunft schieben und mit einer hochjährigen Anleihe, also ich glaube, er guckt dann nicht mehr so genau hin, ob die dann später eingelöst wird.
Ja, wer weiß schon, was in 100 Jahren ist.
Naja, eben. Ja.
Ja.
Aber wenn du aus
Ja.
4,5 rauskommst und zinslos, also ich glaube, die sparen da echt Millionen, Billiarden. Billiarden sparen die, nicht Billionen.
So, kommen wir
Dann frisst dich
nochmal
Geld.
zurück. Wir haben ja noch eine andere Frage. Wenn wir jetzt in US-Dollar-Titel wie Apple investieren, frisst das Weichwerden des Dollars nicht die Gewinne, also die Kursgewinne auf? Also wegen der Dollar-Euro-Parität.
Ja, das kommt ja so ein bisschen auf
Na,
den
natürlich, wenn wir
Nettoeffekt an,
von.
ne? Das
Ja.
kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Also, es kommt ja bei der
Wahrscheinlich
konkreten
nicht.
Firma darauf an, wo die Firma die Umsätze macht. Wenn ich halt eine Firma habe, die zwar in, sagen wir mal, US-Dollar notiert ist, die aber den meisten Umsatz in der Eurozone macht, dann wirkt die Währung ja nicht so stark durch. Oder nehmen wir auch noch ein anderes Beispiel, ja, Australien, weil es ja Alex ja gesagt hat, wenn ich dann irgendeinen Minenbetreiber habe, der, weiß ich nicht, Eisenerz fördert, dann richtet sich ja der Umsatz. Wird zwar ein Dollar gemacht, aber richtet sich ja nach dem Eisenerzpreis. Und wenn der aufgrund des schwachen Dollars hochgeht, dann ist der Nettoeffekt vielleicht null, aber vielleicht sogar auch noch positiv. Also das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Ja, also sicher ist, also wenn jetzt zum Beispiel einen US-amerikanischen Real Estate Investment Trust hast, ja, der ausschließlich Immobilien in den USA hat und dort dann eben auch von US-Mietern in Dollar bezahlt wird, da hast du es natürlich dann komplett. Ja, und da hast du dann, also da schlägt der Währungseffekt dann komplett durch, im Guten wie im Schlechten. Ja, aber man muss ja auch sagen, wer jetzt wirklich sehr lange hier unterwegs ist, wir erinnern uns ja dann noch an Zeiten, wo es eben der Dollar also 1,30, ne, zu einem Euro stand. Wir kommen ja von einem hohen Niveau und haben ja die letzten Jahre durchgehend profitiert und dass es auch mal so Gegenbewegungen gibt, ist auch völlig, völlig normal. Und ja, also
Kann ja auch
kurzfristig
passieren,
jetzt
dass.
irgendwie Währungen umzuschichten oder umdisponieren, allein deswegen würde ich persönlich jetzt nicht machen.
Also was ich schon mache, wenn Währungen außerordentlich schwach, der in meinem Depot ja praktisch die Hauptwährung ist, dann sehr stark ist, dann versuche ich das schon zu nutzen, dass ich dann eben in Assets dort investiere. Ich sage mal so, wenn sich der Urlaub hinzufahren, weil die Währung mittlerweile so schwach ist, dann lohnt sich das vor allem auch für Investments. Aber weil du gerade das Beispiel mit Apple gesagt hast, es kann natürlich sein, dass sich so ein US-Dollar um 10 verändert und die Aktie, der Aktienkurs selber, na, bin ich wieder weg?
Nein, jetzt bist du wieder da.
Bin ich wieder da. Und der Aktienkurs selber zum Beispiel sich aber auch verändert, weil Apple jetzt doch ein neues iPhone rausbringt, dann kann das beides sich auffressen. Ja, dann merkst du davon gar nichts, ne? Aber das Zusammenspiel eben, ne? Wenn die Aktie fällt und die Währung schwächer wird, dann ist es eben ein Turbo-Effekt und umgekehrt eben genauso in die andere Richtung. Sollte man zumindest mal wissen, wenn der US-Aktienmarkt minus 3 macht oder deine Aktie minus 3 und du guckst in der deutschen Börse und dann steht aufgrund der Währungsverhältnisse dann nur noch, keine Ahnung, statt 3 nur 2,5, dann liegt das nämlich daran, dass zum Beispiel die Währung auch in eine entsprechende Richtung gelaufen ist. Und ich finde auch Währungen, wie du schon sagst, die gleichen sich oft immer aus. Aber langfristig gesehen gibt es eben diese Spitzen beim australischen Dollar. Ich kann es jetzt hier nicht einblenden, aber das kann man da sehr schön sehen. Das war in den letzten 20, 30 Jahren. Da war er, glaube ich, nur dreimal, wo er jetzt gerade ist. Und das finde ich dann schon doch sehr, sehr interessant. Wenn der sich mal wieder ins Mittelfeld bewegt, dann hast du schon mal 10, 20% nur durch die Währungsverbesserung gemacht. Zuzüglich das, was die Aktie oder die Aktien im gleichen Zeitraum natürlich machen, inklusive ihrer eigentlichen Geschäftstätigkeit.
Ich habe gerade
So wie
geschaut,
es.
also der ist ja auch
Ja.
abgestürzt jetzt die letzten Tage, oder? Von auf 0,55 auf den Euro gesehen, jetzt sehe ich gerade das
Mal
Diagramm.
Euro out musst du umgekehrt schauen. Da sind wir bei 1,85, glaube ich.
Ja.
Und wenn das nach oben geht, dieser Chart, wenn der Euro vorne steht und der Chart geht nach oben, dann ist es eben ein Zeichen für einen starker Euro. Du kriegst jetzt also viel mehr australische Dollar. Und so wünsche ich mir das eigentlich beim US-Dollar. Ob das kommt und wann es kommt, weiß ich nicht. Das Ziel ist ja immer irgendwie, dass jeder seine Währung abschwächt. Aber wenn natürlich alle nur schwach sind, ist wie früher in der Schule beim Sport, ne? Wenn du die Mannschaften auswählen musst, wer spielt in welcher Mannschaft? Und dann stehen die ganzen Leute da, das wäre toll, wenn ich jetzt ne, die Schwachen auswählen und die Guten alle schon im anderen Team sind. Ne? Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Hast du gefunden den Chart? Kann man ihn einblenden oder willst du nicht?
Ich habe schon wieder zugemacht, also sonst hätte
Ah,
man
okay. Da
einblenden
kann ja jeder
können.
sagen, mal nachschauen, genau.
Genau. Einfach googeln, dann kriegt man
Wollen
direkt
jetzt
bei
das
Google
ganze
den Chart.
Konzept jetzt hier, wir wollen jetzt nicht das ganze Konzept jetzt hier umstellen von Schatzmeister und jetzt mit Einblendungen arbeiten und mit Bildschirmteilen und so.
Ich glaube, das haben wir schon
Kann
einmal
sich jeder
gemacht.
selber raussuchen.
Ein einziges Mal hatten
Echt?
wir mal eine Einblendung, ja, von mir. Irgendwann der Chart, als Groupier damals pleite gegangen ist, die P2P-Plattform. Als es jahrelang hochging und dann an einem Tag 100% runter. Der legendäre
100%, also
Chart.
nicht.
Legendäre Charts, ja.
Ja, was macht man denn
Gut,
jetzt mit der Krise? Also, ihr habt gesagt, ihr wartet noch, ihr ist noch nicht reif oder wollen wir schon loslegen oder was machen wir?
Also
Ich
ich,
habe teilweise schon ein bisschen was reinvestiert. Dort eben, wo die 20%-Grenze gerissen wurde vom Allzeithoch. Das war unter anderem auch bei Business, die bei
Nutzt du
Business.
da auch dein Rebalancing, dass du sagst, okay, hier ist irgendwo zu viel, hier ist irgendwo zu wenig, dann kann ich das gleich auffüllen oder?
Das mache ich ja zeitpunktbezogen, Januar und Juli. Ich habe aber mal als Regel dann eben eingeführt, wenn eben Positionen 20% vom Allzeithoch runter sind, die Situation dann zu nutzen, wenn liquide Mittel dann da sind, die dann reinzubuttern. Unabhängig vom Rebalancing, damit ich eben was ja, Kursabhängiges habe, und bei 40% würde ich das auch nochmal machen. Also bei minus 40% klappt momentan sowieso recht gut, weil ich auf einem vergleichsweise hohen Liquiditätspolster sitze und ohnehin investieren wollte und glücklicherweise nicht gesagt habe, ach, ich hau den Betrag auf einmal weg, sondern gesagt, ach, mach das über Monate, dann erwischt jetzt nicht den schlechtesten Kurs, aber auch nicht den besten. Das kommt jetzt natürlich so ein bisschen entgegen, ne? Die aktuelle Situation.
Du
Ja,
das?
also ich hab eben gesagt, ich habe auch noch 100% Cash und ich glaube, ich mache das ähnlich wie der Louis, dass ich halt auf die großen Indizes schaue und wenn die bei 20, minus 20% sind, dann fange ich auch an, immer 25% von meinem Cash zu investieren. Das ist dann in vier Tranchen, also bis minus 40% bin ich dann quasi handlungsfähig von meinem eigenen Cash. Und da würde ich noch bis minus 50 runtergehen mit dem Wertpapierkredit. Das ist aber de facto in meiner Karriere zumindest noch nie passiert, dass ich so weit gehen musste. Aber aktuell mache ich jetzt nur auch meine Standardkäufe, die ich jetzt monatlich mache, von dem, was ich halt so ja, halt zur Seite lege, verdiene. Und das passt jetzt ganz gut am Montag. Ich wollte es eigentlich letzte Woche Donnerstag investieren. Es war ganz gut, da noch zu warten, weil es ja so eine Unruhe gab. Und vor dem Wochenende, wie gesagt, wollte ich nicht mehr und das war auch ganz gut. Das habe ich jetzt am Montag investiert, auch in den US-Markt tatsächlich. Und ja, ansonsten warte ich jetzt erstmal ab und wie gesagt, hoffe, dass es noch ein bisschen tiefer geht, dass ich dann auch ein bisschen was von meinem Cash loswerde, worauf ich auch schon jetzt seit, keine Ahnung, Ewigkeiten sitze. Und zwar ganz okay mit den hohen Tagesgeldzinsen, aber mittlerweile kriegst du ja nur noch 2,5% bei Trade Republic. Aber gut, 2,5% in Euro sind ja aktuell auch ganz gut, dann entsprechend dann ja, Dollar bzw. US-Titel zu kaufen.
Und achtest du jetzt nur auf den Aktienmarkt oder machst du auch P2P, Krypto, haust du da auch überall Kohle rein?
Nee, Krypto mache ich überhaupt gar nicht aktuell, weil ich da schon einen recht hohen Anteil hatte. P2P mache ich ganz normal weiter, wobei, wenn der Aktienmarkt jetzt halt so abraucht, dann würde ich P2P auf jeden Fall zumindest die Neueinzahlungen auch ein bisschen reduzieren, um dann halt einen vollen Fokus auf dem Aktienmarkt zu haben. Aber ich würde P2P jetzt nicht abbauen, also das habe ich auch in den letzten Krisen nicht gemacht, weil das ja, also dann tausche ich halt diese Sicherheit. Hört sich jetzt vielleicht für einige ein bisschen blöd an, aber diese Sicherheit von dem P2P-Markt gegen die Unsicherheit vom Aktienmarkt, das möchte ich eigentlich nicht haben. Oh, von daher baue ich das einfach immer weiter auf und nutze dann halt einfach nur die Zinsen davon, um entsprechend mehr Geld im Aktienmarkt zur Verfügung haben. Aber tendenziell soll das P2P-Portfolio immer weiter steigen und entsprechend auch den Rest dann abpuffern, was ja jetzt auch gerade, ja, super funktioniert. Aber es soll halt auch nie unbedingt mehr als 20% betragen. Also wenn es dann irgendwann darüber schießen würde, würde ich auch mir überlegen, okay, dann ziehst du vielleicht doch irgendwas ab. Aber auch das war bis jetzt Gott sei Dank noch nie notwendig. Da muss ich auch so viele Knöpfe drücken, bin ich gar keine Lust zu.
Präferierst du irgendwas beim Kaufen? Wahrscheinlich deine Sammelanlagen, oder?
Wenn ich was kaufe in so einer Situation, dann tatsächlich ausschließlich Sammelanlagen. Also ich kaufe dann gar keine Einzelaktien. Ich mache es mir da recht einfach. Also ich habe gesehen bei dir, Alex, im Kanal, du hast da 5000 Analysen. Warum kaufe ich das? Warum kaufe ich dies? Sieht richtig nach Arbeit aus. Aber ich kaufe da einfach meine großen ETFs. 5 Minuten ist erledigt, muss ich nicht nachdenken. Habe ich auch bei Covid gemacht. Und im Ukraine-Krieg, als er anfing. Also da mache ich mir keine großen Gedanken. Weil ich muss ja keine Rendite machen. Ich bin ja nicht so wie du auf die Rendite angewiesen. Ich habe ja kein Produkt, was gut aussehen muss. Von daher reichen mir
Ja,
da
ja.
5 bis 10% im Jahr, bin ich happy mit, wenn ich die erreiche.
Ich meine, 5 bis
10,
10%, da
15%.
könnte ich ja privat auch schon gar nicht von leben. Da wäre ich ja unterfordert.
Dann brauchst du größeres Vermögen.
Nee, wäre ich
Oh.
unterfordert. Ich könnte mich damit nicht zufrieden geben.
Ach so, ah, okay. Gut.
Ja.
Nee,
5 bis
da bin ich
10,
anders.
Lars. 5 bis 10, Alter.
Also das Ding ist ja, also je größer dein Vermögen ist, desto weniger brauchst du ja eigentlich, weil du von weniger
Ja,
Konto und
natürlich, in
weniger leben
absoluten
kannst.
Zahlen,
Also
ja.
das heißt,
Aber
das
wenn du gewohnt
Investment
bist,
viel.
immer gute Rendite zu machen, dann kannst du nicht einfach aufhören und sagen, jetzt mache ich weniger. Das macht dir ja dann auch keinen Spaß.
Nee, aber die
Schlägt noch
eigenen
die
Ansprüche.
Lifestyle-Inflation zu und dann
Ja,
bist du
genau.
drin. Wie Gold im Hamsterrad.
Die haut
Zack.
natürlich bei mir auch richtig rein. die Lifestyle-Inflation.
Das dachte ich mir.
Habt ihr auch schon Apple-Produkte gekauft? Ich glaube, die Apple-Shops wurden jetzt leer gekauft, weil alle Angst haben, dass nächste Woche die Geräte doppelt so viel kosten.
Könnt ihr sagen, Alex, ich habe mir noch nie in meinem Leben ein Apple-Produkt gekauft. Das Einzige, was ich hatte, das sind die Apple AirPods. Die habe ich sogar hier noch nie gehabt. Die habe ich aber über das Amex Premium-Programm, Bonusprogramm damals bekommen. Die sind übrigens schon kaputt. Also echt voll die Scheißdinger. Also kannst du
Ja,
voll
wahrscheinlich, weil
vergessen,
sie nie
Apple-Produkte.
benutzt, ne? Muss man auch mal aufladen.
Nee, ich habe sie schon benutzt, aber eigentlich war beim Spazierengehen. Aber der eine fing dann irgendwie an, komische Geräusche zu machen. Und dann lassen die sich nicht verbinden, die Dinger. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, kaufst du dir ordentliche Bose. Die kosten nur die Hälfte, also tausendmal besser.
Wahrscheinlich. Komisch.
Ja.
AirPods. Ist ja was
Jetzt
die
bist
ganz alte hinterm Kopf legt.
so, jetzt stehst du gerade wieder auf dem Kabel, Alex. Wir können dich gerade nicht verstehen.
Zeigt mir nicht mal, wenn nicht stabil ist. Geht's jetzt wieder?
Ja, zumindest sehen wir dein Gesicht. Aber anscheinend hat der Handelskrieg auch Auswirkungen auf die Telekommunikationsleitung. Ne?
Ja, aber komischerweise nur auf hier auf
Genau.
Samui, auf Kupangan funktioniert es.
Ja, das Bild von ihm wird ja exportiert. Also es kann gut sein, dass da schon Zoll drauf ist.
Aber
So, jetzt haben wir noch ein paar.
Thailand hat auch bekannt gegeben, dass sie auch bereit sind, mit Trump zu verhandeln. Also wird es wahrscheinlich bald ganz viele US-Produkte hier geben und
Ja.
Öl und alles.
Alex, du guckst ja gerade nicht auf den Chat. Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen. Reicht dir
Ich
mal
sehe den Chat
durch.
leider nicht, nein, aber.
Nee, belaste mal deine Internetverbindung nicht so. Hinterher bist du wieder weg. Immer noch eine Frage: Würdet ihr direkt über die New York Stock Exchange kaufen oder lieber US-Titel in Euro? Macht am Ende keinen Unterschied, weil ja sowieso umgerechnet wird, oder?
Ja, du kaufst ja genau dasselbe. Also, du kannst eine Apple-Aktie in Dollar kaufen oder kannst auch in Euro kaufen. Aber wenn sie dann in Dollar fällt, beispielsweise, oder gleich bleibt und der Euro gegenüber dem Dollar steigt, dann wird es halt in Euro fallen. Ja, also, das ist Jacke die Hose,
Im
logischerweise.
Strich ist es das Gleiche, ja, genau.
Okay, dann ist noch eine Frage zu P2P oder beziehungsweise ein Statement. Ich glaube, durch diesen Drop am Aktienmarkt kommen vielleicht auch bald wieder richtig gute Angebote bei P2P. Das denke ich auch, weil wenn Kapital rausfließt, und das wollen die ja gar nicht, muss natürlich wieder Kapital reinkommen und Cashback ist ja ein großes Thema. Und da habe ich jetzt schon so einige Aktionen angekündigt gesehen, die dann in den nächsten Wochen kommen. Von daher ist das richtig, ja. Freue ich mich natürlich auch wieder drauf, dass man da
Das ist
vielleicht
dann
noch ein bisschen mehr
praktisch
Rendite raushauen kannst.
Marketingkapital, oder?
Ja, genau. Also das geht halt manchmal, hast du echt heftige Cashback-Kampagnen hoch bis zu 8%, aber der Standard ist so irgendwas zwischen ja, 1 und 3% auf irgendwelche Projekte oder für einen bestimmten Zeitraum. Und letztes Jahr konnte man da wirklich gut Kasse mitmachen. Da habe ich echt doch schon, glaube ich, fast ein ganzes extra Prozent rausgeholt, würde ich am Ende sagen. Da kann man schon, je nachdem, also man kann es halt sagen, wenn jetzt so eine Cashback-Aktion da ist, die im Monat läuft, haust du da richtig Kapital rein, investierst das beispielsweise in kurz laufende Kredite, wenn das denn das Kriterium der Cashback-Aktion ist, muss man immer schauen, und ziehst das danach wieder ab. Und das hat im letzten Jahr bei vielen Sachen super funktioniert und wo man dann halt den Gewinn mitnehmen konnte und sein Kapital dann trotzdem recht schnell wieder raus hatte. Klar, kann natürlich auch in Hose gehen. Da gab es auch schon Fälle in der Vergangenheit, wo ein Kreditgeber irgendwelche Cashback-Aktionen angeboten hat und dann eine Woche später pleite war. Muss man halt ein bisschen gucken, aber seitdem ist es jetzt noch nicht so oft wieder vorgekommen, von daher.
So oft.
Und jetzt haben wir noch eine andere Frage. Guckt ihr bewusst derzeit auf einzelne Länder oder Regionen bei der Auswahl zum Nachkaufen? Also ich kann das für mich beantworten. Ich mag am liebsten tatsächlich in solchen Situationen einfach irgendwelche Titel, die auf die ganze Welt konzentriert sind oder Emerging Markets, wo man halt einen richtig großen Teil der Welt irgendwie abdeckt, wo man jetzt nicht unbedingt ja, Gefahr läuft, irgendwo nochmal regional abzuschmieren. Aber beim US-Markt mache ich jetzt tatsächlich eine Ausnahme, weil US-Markt ist halt der US-Markt, den kann man, glaube ich, nicht irgendwie bewerten, wie jetzt Thailand oder so, die Börse da. Von daher kaufe ich da natürlich doch schon gezielt danach. Aber ansonsten, so Covid oder sowas, dann tatsächlich einfach am liebsten einfach ein Welt-ETF rein damit fertig. Ich weiß nicht, wie ihr das macht.
Ich hatte schon den australischen Dollar angesprochen. Singapur-Dollar sieht für mich auch gut aus. Ich schaue da schon gerne auch nach schwachen Währungen, wenn es dort dann die Unternehmen gibt, die du auch gerade ansprichst. Also weltweit agierende mit einem guten Burggraben. US-Mark schaue ich auch, aber da warte ich noch ein bisschen. Da habe ich eben andere Erwartungen an den US-Dollar, dass es vielleicht noch ein bisschen günstiger geht. Und ansonsten sind für mich so viele Länder gar nicht so interessant. Also England, Europa und das war's auch schon. Amerika und so den ganz kleinen Kram, so Vietnam und so, Thailand und so, das mache ich alles nicht. Also nicht explizit jetzt für mein Hauptdepot. Und
Warst du
ja,
nicht
ansonsten.
Teilaktien?
Ja, aber das ist jetzt nicht für mein Hauptdepot. In Thailand kaufe ich zum Beispiel Aktien nach einem ganz anderen System, sondern da kaufe ich einfach nur die Größe der Unternehmen, die so Konglomerate sind und mittlerweile wirklich sehr, sehr hohe Dividenden zahlen, weil sie irgendwie so unter Wert verkauft werden. Thailand ist ja seit vielen Jahren in einem Bärmarkt und ich weiß nicht, also da gibt es teilweise, also gering, wo man sich einfach fragt, warum kauft es denn keiner? Ja, die drucken da ihre Geld, erhöhen Dividenden, verkaufen ihre Produkte, machen Gewinne, alles irgendwie steigt, aber der Aktienmarkt sagt, nee, Finger weg. Finde ich total spannend und da mache ich im Quartal immer eine größere Summe. Ist jetzt auch gut, wo der Thai-Baht wieder auf 1 zu 38 gestiegen ist. Macht jetzt wieder mehr Sinn, Geld nach Thailand zu transferieren. Ja, und mein Zieldepot sieht hier so aus, dass wir unsere Wohnungskosten und Lebenskosten hier aus den Dividenden des Thai-Depots bestreiten können. Oh, lass es weg. Aber wir sind wahrscheinlich noch da, oder?
Wir beide sind noch da,
Aber wenn Lars weg ist, dann ist auch die Aufnahme weg, oder?
ja.
Unter der
Ja,
Livestream.
der Livestream ist ja da, ist noch aktiv und
Eieiei, Lars ist rausgeflogen. Naja, wir machen es mal
das
zu Ende.
wundert
Wir sind ja
mich.
eh jetzt fast in der Stunde, oder? Haben wir fast geschafft?
Genau, wir sind jetzt bei 50 Minuten, aber um die Frage noch zu beantworten, ich hatte ja gesagt, ich richte mich ja da nach den Sachen, die gefallen sind. Ich habe selbstverständlich ein ausdiversifiziertes Weltportfolio. Und logischerweise, die minus 20% fallen ja auf unterschiedliche Titel an. Ein gutes Beispiel ist halt da, wo ich ein bisschen aufgestockt habe, eben im Bereich Business Development Companies. Und das ist halt ein spezieller Sektor. Das liegt dann halt in der Natur der Sache, dass, ja, wenn eben dieses Papier oder dieses Segment im Portfolio eben um 20% gesunken ist, da ein Stück weit wieder aufzustocken. Ja, aber das mache ich eben nach Automatismus. Und von daher ist das jetzt nicht bei mir jetzt auch kein irgendwie Stockpicking oder ähnliches, sondern wie gesagt, bemisst sich dann an den harten Kriterien.
Also bei mir ist es so, dass ich auch eine gewisse Depotstruktur habe, die über verschiedene Branchen und Länder verteilt ist. Und da schaue ich natürlich auch, welche Branchen bin ich unterinvestiert oder die sind unterinvestiert, weil sie sich halbiert haben. Dann versuche ich
Ja.
natürlich dort wieder meine Budgets, meine Sollwerte zu erreichen. Das war zum Beispiel jetzt auch der Finanzbereich. Also da war ich immer nur sehr, sehr schwach aufgestellt. Weil es gab einfach irgendwie nie gut die Möglichkeit, dort in Banken oder solche Sachen zu investieren. Ich mag auch so viele Unternehmen gar nicht. Also wenn du jetzt den Banken-ETF-Index nimmst, sage ich, okay, den kann man nehmen. Wenn du dir mit einzelnen Banken anschaust, da habe ich bei vielen Banken, denke ich mir so, oh nee, die kenne ich gar nicht, will ich gar nicht. Irgendwie alle so speziell in ihren Ländern so. Aber so ein oder andere Bank möchte ich da schon noch aufbauen. Gerade in Singapur, England. Und vielleicht auch die ein oder andere in Europa. In Amerika finde ich es noch nicht so interessant. Ich glaube, da, ich habe letztens eine Statistik gelesen, weißt du, wirst du bestimmt auch kennen. Da ist ein signifikanter Anteil an Banken, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie viel Prozent, die bereits eine gewisse Kennzahl über Immobilienportfolio, kritisches Immobilienportfolio haben, die lag irgendwo bei 300% und da haben die gesagt, das ist schon ein sehr hoher Wert. Das heißt, es wird dort auch wieder irgendwie die US-Banken mit irgendeinem besonderen Stress getroffen werden, wann und wie auch immer. Aber hast du da was von gehört? Willst du was zu sagen?
Ja, kann ich
Sagt dir nichts.
qualifiziertes nichts dazu
Sagt dir
sagen.
nichts,
Nee,
okay.
also klar, ich weiß, dass so Kreditprobleme in den Bilanzen zahlreicher Häuser, aber wie groß das jetzt ist oder wie virulent das Problem ist,
Aber
das
wenn ich
weiß
es
ich
nochmal
nicht.
finde, die Tage, dann schicke ich dir das mal. Kannst du dir mal.
Schick mal rum, ja,
Das
genau.
poppt bestimmt nochmal auf. So,
Ja,
Lars,
ansonsten ist
es kamen
übrigens ein
ganz viele Fragen noch.
sehr, genau, ich fand es übrigens auch noch ein sehr interessanter Ansatz, weil wir das Thema Währung hatten, zu sagen, wenn ich tatsächlich von meinen Kapitalerträgen lebe und in einem speziellen Land bin, wie eben Thailand mit einer eigenen Währung zu sagen, einen bestimmten Teil des Vermögens disponiere ich so, dass ich dann eben auch aus dem Land die Erträge habe in der entsprechenden Währung, um hier eben kein entsprechendes Risiko einzugehen
Absolut, ja.
im Fall einer Währungsabwertung. Das ist dann auch
Also ich
recht
schicke
pfiffig
Geld,
gemacht,
wenn
ja.
der Thai-Baht sehr gut steht und bin flexibel mit den Thailand-Einnahmen hier im Land, weil die dann natürlich vom Wechselkurs unabhängig sind. Und ich sehe es ja bei vielen Rentnern in Facebook-Gruppen, die da immer so schreiben, wenn der Thai-Baht auf 1 zu 32 fällt, dann wird es schon eng für viele Rentner. Dann ist das Mittwochbier, muss dann schon gestrichen werden. Und dann ist Highlife. Und jetzt innerhalb von wenigen Tagen ist es auf 1,38 gestiegen. Da ist natürlich auch wieder Highlife-Party angesagt. Ne? Da gibt es dann auch Freitag ein extra Bier. So musst du dir das vorstellen.
Ja, soll es ja aber eigentlich nicht sein, eigentlich.
So, Lars, was passiert?
Mein Laptop dachte, es wäre eine super Idee, sich in den Ruhe von Akku hatte, also keine Ahnung, das vielleicht hat er keine Lust mehr. Aber
Ja, dann bist du aber
jetzt weiter.
Verabschiedung noch gekommen. Hat es denn jetzt alles funktioniert mit dem Livestream? Sind wir noch live oder hast du aufgenommen? Gibt es noch Fragen im
Nee,
Chat?
die abgebrochen ist aber nicht schlimm, weil der Livestream ist ja, von daher zeichnet YouTube das auf. Ja, trotzdem als Podcast senden. Ich war nur kurz. Aber wir haben noch ein paar Fragen, wenn ihr Lust habt,
Ja,
noch ein
dann mach mal.
bisschen.
Mach mal.
Dann hauen
Wir
wir
haben noch ein
da
paar
raus
Minuten.
hier.
Wir haben noch ein paar
Ja,
Minuten, ja?
haben wir noch einen. Ja, wie schnell könnte Trump die zurückgeben, gegebenenfalls nur die Freiheit kommen erzwingen? Ja, hier können wir nicht viel dynamisch. Der Andreas fragt noch, was haltet ihr von.
Oh mein Gott. Tja, Lars hat aber auch einen komischen Rechner. Aber er wollte ja auch keine Apple-Geräte kaufen, ne?
Meinst du, daran liegt es, dass er keine Apple-Geräte hat?
Na, ich habe ja auch kein Apple-Gerät, aber mir ist es jetzt nicht passiert. Aber er hat auch ziemlich oft heute auf meiner Internetverbindung rumgehackt. Da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Karma auch einfach mal seinen Rechner runterfährt. Aber gut, dann haben wir die Fragen gar nicht beantworten können.
Ja, warte mal, ich guck mal,
Achso, kannst du gleich
ob
reinschauen,
ich die
genau.
sehe, wenn ich in den Livestream von Lars gucke.
Stimmt, er hat den Link geteilt.
Da sind wir. Und
Schon keine Berechtigung
ja.
oder so.
Aber ich sehe jetzt, ah doch, da kommen noch mal Fragen. Würdet ihr PayPal kaufen? Naja, also das ist, glaube ich,
Ja.
so eine Einzelne. Können wir so nicht beantworten, die Frage. Was haltet ihr von Real Estate Investment Trusts? Manche haben sehr gute monatliche Dividenden. Ja gut, das sind halt börsennotierte Immobiliengesellschaften, also im Prinzip börsennotiertes Betongold, börsennotierte Immobilien. Und wenn hier die Preise runtergehen und die Mieterstruktur stabil ist, gerade was beispielsweise Wohnimmobilien angeht, dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit, hier eben aufzustocken. Und wir haben es ja generell, diesen Bess-Effekt. Das heißt, wenn die Kurse runtergehen, in der Regel ist ja die Dynamik wesentlich größer als die tatsächliche betriebswirtschaftliche Verschlechterung der Rahmenbedingungen. Ja, das heißt also, Umsätze, Gewinne, Dividenden sind ja wesentlich träger als Kurse. Und das ist ja der Riesenvorteil für uns Einkommensinvestoren, dass hier die Schere auseinandergeht. Und ich hier im Prinzip mir eine höhere Dividendenrendite ins Portfolio holen kann durch Reinvestitionen in so einer Situation.
Aber gerade solche Werte verlieren natürlich oft auch am Bewertungsniveau, ne? Wenn das Risiko Schulden, jetzt ist mein Internet wieder schwach. Ich glaube, es hat mit deinem Rechner zu tun, Lars. Mein Internet leidet heute aufgrund deines Rechners. Also ich würde es jetzt nicht immer gleich als Chance sehen, sondern es sind halt auch Geschäftsmodelle, die auf Schulden basieren, auf hohen Schulden. Das muss natürlich alles irgendwie funktionieren. Also einfach so jetzt Krise und sagen, ja, kann man jetzt alles kaufen?
Nee, alles nicht, natürlich.
Naja,
Aber
genau. Nee,
bei
ging
den
jetzt
soliden,
um die
ja.
Reiz da, ja.
Genau. Aber noch eine Frage an Lars aus den Kommentaren. Lars, wirst du deine Investments in P2P ändern, beziehungsweise erwartest du negative Auswirkungen aufgrund des Zollkrieges und damit einhergehenden höheren Rezessionsrisikos?
Nee, ich werde nichts ändern. Ich werde einfach so, wie in meinem Quartalsbericht beschrieben, aufbauen. Vielleicht die eine oder andere Plattform dazunehmen tatsächlich. Da kommt die Tage ein neuer Kandidat und da bietet sich es an, vielleicht was von einer anderen Plattform was umzuschichten, aber jetzt nicht jetzt irgendwie wegen einer Krise oder so. Also nee, mache ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, auf welche Plattform das überhaupt Auswirkungen haben könnte. Eventuell vielleicht auf irgendwelche Geschäftskredite XY, die irgendwas, der Ersatzteil Z nach in die USA exportieren oder so, aber weiß ich nicht. Also aktuell sehe ich da keinen Grund zu, irgendwas anzupassen.
Ja, gut.
Okay. Ja, Fragen sind durch. Der Dennis braucht den Alex morgen noch für einen Zoom-Call, macht sich Sorgen um deine Leitung, aber bis morgen steht die wieder.
Ja, morgen habe ich wieder. Ja, keine Ahnung, mir läuft es eigentlich. Ich sehe mich die ganze Zeit. Ja, gut,
Dann
ansonsten,
sind wir durch für diesmal, oder?
genau, schreibt die Folgekommentare gerne noch unter die Videos oder unter Podcast, wenn ihr die Aufnahme später anhört. Und dann werden wir sicherlich auch noch beantworten. Und auch gerne nächste Folge. Und dann bedanke ich mich bei euch. Ich kann jetzt schlafen gehen und wir hören uns dann bald wieder.
Bis
Alles
dahin, macht's
klar.
gut. Tschüss, tschüss.
Macht's
Ciao.
gut. Tschüss.